Migration. Problem, Herausforderung oder Segen? Wie so oft ist die richtige Antwort eine Frage der Perspektive. UNO-Migrationspakt und eine linke Kritik der Migration heute im fehlenden Part. Die Zahl der Migranten stieg in den letzten 18 Jahren von 173 Millionen auf heute 258 Millionen Menschen, Tendenz steigend. Und spätestens seit dem Jahr 2015 hat auch der letzte Europäer festgestellt, da passiert etwas. Und so ist es kein Wunder, dass Politiker wie Seehofer 3 Jahre später die Migration als Mutter aller politischen Probleme bezeichnen. Denn die Auswirkungen sind nicht nur politisch, sondern auch auf sozialer, ökonomischer und kultureller Ebene spürbar. Man mag sich also an Aussage und Absender stören, aber das täuscht nicht darüber hinweg, dass die Migration eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sein wird. Also, wie begegnet man dieser Herausforderung? Regional, national oder global? Für viele, vor allem aus der politischen Elite, ist klar, das Problem kann nur global gelöst werden. So erscheint ein globaler Pakt für Migration eine naheliegende Lösung und prompt wird einer geliefert. Was aber steckt hinter diesem umstrittenen UNO-Migrationspakt? Ein Bericht von Alexander Pawutski.
Alle politischen Lager sind sich einig. Migration und Flucht sind zu enormen internationalen Herausforderungen herangewachsen. Aushelfen soll der globale Pakt über sichere, geregelte und planmäßige Migration. So lautet nämlich der UNO-Migrationspakt mit vollem Namen. Ein Papier, dessen Verfasser sich das Ziel gesetzt haben, die weltweite Migration besser zu verwalten und zu steuern. In den Medien wird es aber selten erwähnt. Das Thema spaltet das politische Spektrum in 2 Lager. Die einen warnen vor drohender, uneingeschränkter Einwanderung. Andere unterstreichen die Notwendigkeit einer internationalen Organisierung der Migrationsbewegungen und heben die humanitäre Pflicht der westlichen Länder hervor. Was aber ist das für ein Dokument und wer hat es verfasst? Die Internationale Organisation für Migration, kurz IOM, begann im Rahmen der UNO im April 2017 mit der Arbeit an dem Papier. Sie wurde 1951 gegründet und half, die Flüchtlingsströme nach dem Zweiten Weltkrieg zu verwalten. Erst im September 2016 wurde die IOM in das innere Verwaltungsnetzwerk der UNO integriert. Als Mitglied der UNO hat die Bundesrepublik Deutschland vor wenigen Monaten im Bundestag den Pakt öffentlich besprochen. Bisher kam es aber zu keiner parlamentarischen Abstimmung über das UNO-Dokument. Filiz Polat, die Integrations- und Migrationssprecherin der Grünen, unterstützt die Prämissen des UNO-Migrationspaktes.
Das internationale Regelwerk, der Global Compact for Migration, dient der Stärkung von Migranten, insbesondere von Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeitern. Genauso ein Prozess wird doch der Realität einer global vernetzten Welt gerecht. Und nur so können wir alle davon profitieren, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell, Herr Gauland. Da brauchen Sie gar nicht so verwirrt gucken.
Nach einer parlamentarischen kleinen Anfrage der Grünen vom Juni 2018 zum Verhandlungsstand des Paktes folgte eine schwammige Antwort der Bundesregierung.
Im Ergebnis der laufenden Verhandlungsrunden wird der Text des GCM-Entwurfs fortlaufend aktualisiert. Die Bundesregierung kann sich zu laufenden Verhandlungsprozessen und einer Bewertung von Änderungen in früheren Textfassungen nicht äußern.
Der Bundestagsabgeordnete der AfD, Martin Hebner, hatte kurz vor Polat eine Rede gehalten, in der er klar vor dem UNO-Migrationspakt warnte und seine Kritik auf ein demokratisches Defizit zurückführte.
Die Ausarbeitung des sogenannten Global Compact for Migration oder zu Deutsch globaler Pakt für Migration befindet sich in der abschließenden Phase. Meine Damen und Herren, es geht um die geplante Umsiedlung, zu der sich Deutschland verpflichtet hat, am deutschen Parlament vorbei. Wer, meine Damen und Herren, hat die Bundesregierung dazu ermächtigt? Wann wurde das Thema im Bundestag behandelt und in der Öffentlichkeit berichtet?
Außer der AfD und den Grünen hatte sich keine andere im Bundestag ansässige Partei dazu geäußert. Wäre aber der Migrationspakt überhaupt rechtlich bindend? Was sind Global Compacts für Dokumente? Die juristische Einschätzung dazu gibt uns der ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linken und emeritierte deutsche Professor für Politikwissenschaft und öffentliches Recht, Norman Pech.
Diese Global Compact sind eine bekannte Figur, die nicht verbindliche vertragliche Verabredungen sind. Wir kennen das auch schon im Bereich der Wirtschaftsrechts für Menschenrechtsverpflichtungen von internationalen Unternehmungen. Auch dort gibt es so etwas Unverbindliches. Das heißt, es ist eine vertragliche Verabredung, die aber nicht durchsetzbar ist und auch keine Sanktionen hat. Das ist sozusagen eine Vorstufe von Völkerrecht.
Die Beteiligung eines nationalen Parlaments ist erst für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen, wenn überhaupt.
Die Essenz eines Compacts, der geht nie durch die Parlamente. Wenn es durch die Parlamente geht, dann würde es ein verbindlicher Vertrag. Und das will man bei diesen ersten Annäherungen an eine Regelung erstmal vermeiden.
Dass Brüssel über den Kopf der Berliner Regierung entscheidet, sei laut dem Rechtsexperten sehr unwahrscheinlich.
Das ist ganz klar. Auch das ist so, dass sozusagen die EU nicht die Parlamente ersetzen kann. Die EU hat zwar gewisse Souveränitätsrechte auch übernommen von den einzelnen Staaten, aber dieses nicht. Sondern das wäre auch dann, wenn die EU das als eigenen Pakt, zum Beispiel der Europarat oder auch die OECD übernehmen, das müsste immer dann, um es verbindlich zu machen für einen Staat, durch das Ratifizierungsprozess, den es dort gibt, hindurch.
Von nationalkonservativer Seite bleibt die Warnung bestehen. Der UNO-Migrationspakt sei eine Vorstufe hin zur Migration als universellem Menschenrecht.
In der Tat ist so etwas nicht unbedeutend, ein solcher Compact. Man könnte, wenn sich das bewährt, wenn sich viele daran halten, Staaten zum Beispiel, dass sie ihre Migrationspolitik daran ausrichten, durchaus denken, dass in 1, 2 oder 3 Jahren daraus dann auch ein verbindliches Vertragswerk werden könnte. Das wollen die auf jeden Fall schon jetzt verhindern. Sie wollen also nicht einmal den Gedanken hochkommen lassen, dass so etwas verbindlich ist.
Den UNO-Migrationspakt unterzeichnen auf der nächsten Intergovernmental Conference im Dezember in Marokko alle Regierungsvertreter der UNO-Mitgliedstaaten. Das Papier wird so formal angenommen werden. Einige wenige, wichtige Ausnahmen, die nicht unterzeichnen werden, wird es sicherlich auch geben.
Es sind wenige, aber wichtige Ausnahmen wie die USA und EU-Mitglied Ungarn, die von Anfang an gesagt haben, nein, nicht mit uns. Aber auch andere Länder wie Dänemark, Australien oder Österreich sind nicht überzeugt und befürchten gewisse Souveränitätsverluste. Ein Bericht über den Widerstand von Regierung, aber auch Zivilbevölkerung gegenüber dem UNO-Migrationspakt.
Wer sind die Staaten, die sich weigern, den globalen Pakt über sichere, geregelte und planmäßige Migration zu unterzeichnen? In den einen Ländern sind es die Regierungen direkt, die den Pakt ablehnen. Wie das EU-Mitglied Ungarn oder die USA. In Deutschland oder in Österreich werden dagegen Petitionen gesammelt, um die Regierungen zu mehr Abstand zum Pakt zu bewegen. Dänemark geht einen eigenen Weg, indem sie in einer offiziellen Erklärung an die UNO erläutern:
Dänemark sieht nicht die Notwendigkeit, neue rechtlich bindende Regelwerke für Flüchtlinge und Migranten zu entwickeln. Dänemark kann seine bisherigen Verpflichtungen unter internationalem Recht gerne erneut bestätigen.
Australien hat schon im Juli 2018 in einem offiziellen Dokument das Recht gesichert, mit einer endgültigen Entscheidung bis Dezember abzuwarten. Allerdings äußerte sich Peter Dutton, australischer Minister für Migrations- und Asylpolitik, eindeutig ablehnend gegenüber dem Pakt.
Wir werden unsere Souveränität nicht aufgeben. Ich werde es nicht gewählten Instanzen nicht erlauben, uns, den australischen Bürgern, etwas vorzuschreiben.
Während einige Länder ihr Schlusswort noch hinauszögern, sind sich die USA und Ungarn bereits sicher. Sie werden den Pakt im Dezember nicht unterschreiben. Ihre Gründe ähneln sich. Sie fürchten den Verlust ihrer Souveränität und unkontrollierten Migrantenzufluss.
America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism and we embrace the doctrine of patriotism. Around the world, responsible nations must defend against threats to sovereignty, not just from global governments, but also from other new forms of coercion and domination.
Unfortunately, I have to tell you that European Union has failed while looking for an answer to this challenge. And European Union has gave a very bad answer, because instead of concentrating on how to stop migratory flows, European Union concentrated on how to encourage and how to manage the flows.
Die Koalitionspartner der österreichischen Regierung, die ÖVP und FPÖ, äußerten einen Vorbehalt gegenüber dem UNO-Migrationspakt. Somit bleibt es zurzeit ungewiss um die Unterzeichnungsabsichten Wiens. Der österreichische Aktivist und Leiter der rechtsradikalen Identitären Bewegung Österreichs, Martin Sellner, macht auf den Pakt ebenfalls aufmerksam.
Am 11. Dezember 2018 wollen 192 Staaten in Marrakesch einen Pakt unterzeichnen. Und dieser Pakt besiegelt den Untergang der europäischen Völker.
Die Petition, auf die er verweist, hat bereits über 45.000 Unterschriften gesammelt. Nicht wenig für ein Land wie Österreich. Doch sind solche Global Compacts juristisch gesehen für die Nationalstaaten unverbindlich? Sie sind nicht vertragliche Verabredungen, die die nationale Souveränität keinesfalls einschränken. Die Vorfeldgefechte seitens der nationalkonservativen Parteien Europas sind also Versuche, einen konsequenten Standpunkt so früh wie möglich zu festigen. In Deutschland übernimmt das die Alternative für Deutschland.
Und das andere Land, das sind die USA. Donald Trump hat eindeutig gesagt, die USA sind kein Siedlungsgebiet, die USA sind eine Nation. Und was für die USA als Einwanderungsland gilt, liebe Freunde, gilt doch für unsere altehrwürdige deutsche Nation noch viel eher. Deutschland ist eine Nation und bleibt eine Nation und wird kein Siedlungsgebiet, niemals.
Auf ihrer Internetseite hat die AfD einen Countdown bis zum Tag der Unterzeichnung eingerichtet und ruft zu Demonstrationen und Petitionsunterzeichnungen auf. Auf der Seite abgeordnetencheck.de hat die Petition UN-Pläne stoppen, die darauf ausgerichtet ist, die Unterzeichnung des Pakts zu verhindern, bereits fast 300.000 Teilnehmer. Obwohl solch ein Dokument ohne eine Ratifizierung der nationalen Parlamente rechtlich nicht wirksam werden kann, haben wir es hier also dennoch mit einem Thema mit hohem gesellschaftlichen Mobilisierungspotenzial zu tun.
Das Thema Migration hat auch ohne UNO-Migrationspakt ein unglaubliches Mobilisierungspotenzial. So hat vor allem die AfD in Deutschland als Protestpartei von Flüchtlingskrise und all den zusammenhängenden Verwerfungen profitiert. Links liegen geblieben ist wortwörtlich die Linke, die sich bis heute in Sachen Migrationskritik äußerst schwer tut und ihren eigenen Parteigenossen unterstellt sie sogar AfD-Rhetorik, wenn die Ideologie der offenen Grenzen in Frage gestellt oder abgelehnt wird. Ein Mann, der sich der Kritik von links trotzdem angenommen hat, ist Hannes Hofbauer, österreichischer Historiker und Verleger, der in seinem neuen Buch Kritik der Migration dem allgemeinen Konsens Migration war immer und ist auch immer gut widerspricht. Herr Hofbauer, wir sind hier auf der Frankfurter Buchmesse an Ihrem Stand und besprechen heute Ihr neues Buch mit dem Titel Kritik der Migration. Was war denn Ihre Motivation, dieses Buch überhaupt zu schreiben? Denn Sie gehören ja eher in das linke Spektrum, würde ich jetzt sagen, und da ist ja die Migrationskritik eher dürftig.
Sie ist nicht vorhanden. Das war schon ein Teil meiner Motivation. Motivation kann man auch sagen, war, dass ich mir gedacht habe, Migration ist Ausdruck von Ungleichheit. Ich glaube, da würde mir jeder oder jede zustimmen. Die nimmt weltweit zu, diese Ungleichheit. Und insofern ist für mich unverständlich, wie man Migration positiv darstellen kann, weil es ja darum geht, diese Ungleichheit zu minimieren. Und dieser Migrationshype, der da im Anschluss an die Willkommensgrüße von Angela Merkel Platz gegriffen hat, der war für mich von Anfang an eigentlich suspekt. Und da habe ich mir gedacht, man müsste anschauen, was sind die Ursachen von Migration. Ich habe dann auch als Historiker mir angesehen, wie die Geschichte der Migration verlaufen ist in den letzten paar hundert Jahren und die Auswirkungen der Migration. Und wenn man sich die Ursachen nur kurz Revue passieren lässt, dann sind es großteils menschlich gemachte Ursachen und sehr stark oft von Kapital getrieben, also linke Kritik.
Wenn Sie sagen, dass Migration eigentlich menschengemacht ist oder die Ursachen der Migration und dass Sie das auch mit dem Kapitalismus in Zusammenhang bringen, warum fällt es denn dann der Linken so schwer, eine Kritik zu äußern?
Ja, weil sie verwechseln das Schicksal des Migranten. Also sie haben quasi ein bisschen einen karitativen Zugang. Man muss den Menschen helfen, das versteht man. Ja? Mit der Struktur und der Funktion von Migration.
Und wieso wird dann die heutige Migration als etwas Positives dargestellt? Damit man eben keine rassistischen Ressentiments schürt? Oder aus welchem Grund meinen Sie?
Na, die Migration wird deshalb positiv dargestellt, weil die Diskurshegemonie so läuft. Also es sind die Unternehmerkreise, die die Migration befürworten. Es ist ja nicht zufällig die Angela Merkel, Vorsitzende einer Unternehmerpartei. und es ist die Kirche, die sozusagen da ideologisches Beiwerk gibt. Und die Linke verharrt in Schockstarre und übernimmt ein liberales Paradigma, das eigentlich die Leute verwirrt. So als ob es was Gutes wäre, beispielsweise aus Syrien oder Afghanistan, die jungen, flexiblen Menschen, großteils Männer, die in Krisenländern groß geworden sind, von dort abzuziehen und ihnen bei uns in untergeordneten Positionen Arbeit zu geben. Ja, also die gehen ja vor allem dort ab. Was passiert mit einem Land wie Syrien, wenn dort Millionen von jungen Männern, die eigentlich, wenn man es genau nimmt, Deserteure waren im Jahr 2015, 2016, da begebe ich mich jetzt auf ein sehr gefährliches Terrain, aber die waren ja alle wehrpflichtig und die hätten ja eigentlich gegen einen islamischen Staat kämpfen müssen als syrische Staatsbürger. Und da hat die Europäische Union oder die Angela Merkel gesagt, kommt zu uns. Ja. Ich erinnere mich 15 Jahre davor, wie in Jugoslawien der Zerfallskrieg war, hat man die kroatischen Männer und die bosnischen Männer nicht aus Bosnien und Kroatien ausreisen lassen, weil die hat man eben ganz konkret gebraucht, um gegen Serbien zu kämpfen.
Meinen Sie, das war falsch, was Frau Merkel damals getan hat?
Na, sicher war das falsch. Also ich glaube,
viele applaudieren sie ja auch in der Welt. Sie wurde ja auch zu Woman of the Year oder Person of the Year gewählt. Also auch, und Deutschland war ja auch ganz groß in den Medien als die große humanitäre Nation.
Obama ist Friedensnobelpreisträger geworden. Also das ist noch keine Auszeichnung, wenn man zu sowas gewählt wird. Das heißt nicht, dass es für mich heißt es nicht, dass es in irgendeiner Form gültig oder von großer Bedeutung ist.
Sollte nicht jeder Mensch auch die Chance haben, seine Lebenssituation zu verbessern?
Sollte jeder Mensch die Chance haben. Aber das ist ein individuelles Recht, während die Migration, die Funktion der Migration eigentlich dieses individuelle Recht aushebelt und die Menschen zu einem Instrument macht. Also auch Krisen, als Krisenpuffer zu fungieren. Das hat man sehr schön gesehen in der Phase der Mitte der 70er Jahre, wo nach 73 aus Deutschland wieder 800.000 Gastarbeiter, sogenannte, abgeschoben worden sind, weil man die in der Krise nicht braucht hat. Da sind die natürlich als erstes dran. Und auch jetzt, also wir dürfen uns ja nicht der Illusion hingeben, dass diese Willkommensgeschichte der Merkel dazu geführt hat, dass 1,5 Millionen Leute nach Deutschland gekommen sind und hier sich wohlfühlen. Längst ist es ja eingetreten, dass sozusagen die Remigration und teilweise auch die erzwungene Remigration an der Tagesordnung ist. Ja. Also ist Deutschland.
Wobei ja die Remigration, damit meinen Sie jetzt die Abschiebung?
Die Abschiebung.
Ja. Wobei ja in Deutschland, glaube ich, mehrere hunderttausend geduldete Abschiebepflichtige, wie auch immer man das jetzt meint, sind ja noch in Deutschland.
600.000.
Ja, genau.
Ein technisches Problem.
Ja.
So wie Flugzeuge hat man derzeit nicht zur Verfügung.
Meinen Sie, das ist nur ein technisches Problem?
Nein, das war jetzt zynisch gesagt. Ja. Es ist natürlich.
Der Eindruck ist eher, man möchte das nicht machen.
Ja, ja, aber es hat natürlich auch die Funktion, und das ist quasi meine linke Kritik, dass damit eine weitere Teilung des Arbeitsmarktes erfolgt. Man hat jene Migranten, die hier Asylstatus bekommen, die sich sozusagen einordnen können und, wenn sie gut sind, sich auch integrieren können, wann es funktioniert.
Aber jetzt haben Sie auch eine Vermischung gemacht und das ist auch interessant. Sie haben gesagt, der Migrant hat Asylstatus erhalten. Wäre er dann nicht ein Flüchtling? Und was passiert, wenn man diese Begrifflichkeiten auch immer vertauscht? Ein Migrant ist ja was anderes als ein Flüchtling eigentlich.
Sie haben recht. Sie haben recht, aber die Vermischung ist mal nicht eigentlich rausgerutscht, sondern die ist eigentlich Teil auch der Strategie. Weil diese 1,5 Millionen, die da aus Syrien gekommen sind, haben ja im Großen und Ganzen keinen Asylstatus, den sie beantragen können. Weil Krieg kein Asylgrund ist und auch laut Genfer Abkommen eben kein Asylgrund ist. Also es geht bei Asylgründen um Verfolgung aus politischer, religiöser oder
sexueller. Aber es gibt ja den subsidiären Schutz in Deutschland und den haben ja das Gros der Syrer erhalten.
Aber der subsidiäre Schutz ist ja nichts, was langfristig
ist. Nee, ist nur auf Zeit.
Genau. Das heißt, wir haben auch hier das Phänomen, dass mit den Hunderttausenden von Flüchtlingen auch unterschiedliche Arbeitsmärkte bedient werden. Was mir so wichtig ist, das zu betonen. Das eine, die quasi aufgenommen werden, und die Asylschiene ist mittlerweile auch eine Schiene, über die Migranten kommen. Die EU diskutiert das ja, ob das auch wirklich eine solche Schiene sein soll, indem sie sagt, Außenlager, und soll man denen dort dann erlauben, dass sie Anträge stellen können oder nicht. Dann haben wir die subsidiär Schutzberechtigten, die ihr eigene eine eigene Klientel darstellen für den Arbeitsmarkt, und dann haben wir die 600.000, die eigentlich abschiebebereit sind. Die sind sozusagen noch williger, noch billiger, zynisch formuliert. Ja. Und dann haben wir die sich gar nicht gemeldet haben oder untertauchen. Also da haben wir mit einer großen Wanderungsbewegung den Arbeitsmarkt in vier Bereiche aufgesplittet.
Glauben Sie, es geht tatsächlich nur um den Migrant als Arbeitskraft? In dieser ganzen Sache, es geht nicht um die humanitäre Hilfe?
Es geht in meiner Kritik um den Migranten als deregulierende, als Deregulierer für Arbeits- und Wohnungsmarkt. Deshalb auch die ständigen Aufrufe der Industriellen Vereinigung, der Wirtschaftskammern in Österreich, Migranten ins Land zu lassen, Flüchtlinge ins Land zu lassen. Ja, das ist in meiner Wahrnehmung, diese humanitäre Geschichte ist in gewisser Weise eine verdeckte Geschichte.
Damals, als 2015 die Grenzöffnung war, wir nennen es jetzt einfach mal so, hat Herr Zetsche von Daimler auch gesagt, es würde ein neues Wirtschaftswunder durch die Flüchtlinge entstehen. Allerdings hat er diese Aussage zwei Jahre später zurückgenommen. Also vielleicht stimmt das ja dann doch nicht so sehr, dass dieses Wirtschaftswunder, diese Arbeitskraft so benutzt werden kann, wie sich das die Spitzenverbände ja gewünscht hätten.
Das ist, glaube ich, auch der Fall. Ja, es war einfach zu viel Elend, das angebrandet ist, zu viele Flüchtlinge, die gekommen sind. Und dann hat das auch diesen Effekt. Und die Politik hat ja insofern reagiert, als dass sie 600.000 ungefähr bereits das Asylrecht abgesprochen haben und auch keinen subsidiären Schutz gegeben haben. Und die stehen eigentlich als Verschubmasse zur Verfügung. Das ist ja schrecklich, auch für die Menschen.
Also aber meinen Sie, das wurde dann misskalkuliert?
Ja, kann doch sein, oder? Also ich ist jetzt eine mögliche Vermutung. Am Höhepunkt der Flüchtlingswelle hat der IWF eine Empfehlung an Berlin ausgesprochen, die eben erst beschlossenen Mindestlöhne auszusetzen für Flüchtlinge. Das sagt doch eigentlich alles. Also man will doch nicht Leute ins Land holen, die unter Mindestlohn dahin vegetieren. Aber das ist der Fall. Und diese soziale Deregulierungsfunktion, die Migration hat, dagegen ist eigentlich mein Buch geschrieben.
Wenn wir noch zu einem anderen Punkt kommen, und zwar, was gerade auch viel diskutiert wird, ist der UNO-Migrationspakt. Eine Art Migrationsvertrag, so steht es auch in einigen Zeitungen drin. Meinen Sie, dass Migration über so eine Art Migrationsvertrag kontrolliert und gesteuert werden sollte, global?
Es gibt ja in der UNO Stimmen, die sagen, das Recht auf Migration, ne?
Als Menschenrecht zu verankern.
Sprechen Sie an. Erstens ist natürlich die UNO ein Papiertiger, muss man sagen. Und zweitens würde ich meinen, ist es am falschen Moment gestellt. Weil solange die sozialen und regionalen Unterschiede so groß sind, wird das nicht funktionieren. Wir haben in der UNO vielleicht auch ein Recht auf Arbeit und ein Recht auf Wohnen. Aber auch das ist für die Menschheit nicht gesichert. Also man kann sich viel wünschen. Und ich wäre froh, in einer Welt zu leben, wo jeder dorthin gehen kann, wo er glaubt, seinen besten Platz zu haben. Aber noch einmal, wenn die Differenz so ist, wie sie derzeit ist, dass man an einer Stelle nicht mehr überleben kann und an der anderen Stelle seine Chance billigst zum Markte trägt, dann ist die Forderung, Migration als Menschenrecht zu stellen, eigentlich eine Bestätigung dieser Politik. Und das ist eine liberale Politik, die fürs Kapital arbeitet, und der bin ich nicht zugetan.
Am Ende Ihres Buches sprechen Sie auch die negativen kulturellen Auswirkungen der Migrationsbewegung 2015 an. Und kritisieren auch, dass das Problem nicht ausreichend thematisiert wird, aber Sie selbst gehen dann auch nicht weiter darauf ein. Also ist da nicht dann noch was offen, was Sie dazu sagen wollten, oder meinen Sie, das sollte vielleicht jemand anders übernehmen, diese Kritik?
Da ist was offen, ganz eindeutig. Also ich bin von der Ausbildung Wirtschaftshistoriker, habe auch andere Bücher unter dem Aspekt geschrieben und hätte auch sozusagen dieses Buch Kritik der Migration unter dem Aspekt Ungleiche Welt schreiben können, ja, muss man sagen. Insofern ist mein soziologischer Zugang eher dünn. Ja, ich meine aber doch, dass es einen Unterschied macht, ob 1,5 Millionen Menschen in ein Land wie Deutschland kommen, die wenig Ausbildung haben, die einem anderen Kulturkreis angehören, zum Verhältnis zu Menschen, die ungefähr demselben Kulturkreis angehören. Aber da will ich mir keine abschließende Bemerkung erlauben. Ich glaube, das sind andere auch aufgefordert, da vielleicht weiter zu forschen.
So, das war's für diese Woche. Aber weil wir wissen, dass das Thema Migration und UNO-Migrationspakt ziemlich umstritten ist, werden mein Kollege Alex und ich nächste Woche Dienstag um 12 Uhr, also perfekt zur Mittagspause, auf Instagram und Facebook live gehen. Dann können wir darüber nochmal diskutieren. Aber jetzt mache ich wirklich Ende. Der fehlende Part sagt Tschüss und wir sehen uns nächste Woche Freitag um 19 Uhr wieder.